Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
Hallo Ole. Seit knapp 4 Jahren tobt der Krieg um die Ukraine. Die jüngsten Verhandlungen machen auch keine Hoffnung auf ein allzu baldiges Kriegsende. Das Interesse an diesem Krieg hat sich jedoch stark verändert. Die USA sehen sich nicht mehr als wesentlich beteiligte Macht. Trump hat die Hilfen für die Ukraine weitgehend eingestellt. Die Europäer hingegen sehen die Ukrainer weiter als Stellvertreter ihres Interesses und fragen sich, wie die Fortsetzung des Krieges in den kommenden Jahren finanziert werden kann.
Aus den eigenen Haushalten bzw. mit gemeinsamer Verschuldung will man das Loch nicht füllen, das die USA hinterlassen haben. Stattdessen spielen EU-Technokraten schon länger mit der Idee, russische Finanztitel zu beschlagnahmen, die in Europa zu Kriegsbeginn eingefroren worden sind. Am liebsten würden Ursula von der Leyen, aber auch Friedrich Merz, der deutsche Bundeskanzler, dieses Geld nutzen, um für die nächsten 2 Jahre die Finanzierungsprobleme im Ukraine-Krieg zu vermeiden. Der Widerstand gegen dieses Projekt ist jedoch auch innerhalb der EU groß. Die meisten russischen Assets liegen in Belgien beim Finanzverwalter Euroclear und in Brüssel fürchtet man sich vor drohenden russischen Klagen. Außerdem versperrt selbst die EZB sich den Plänen der EU-Kommission bislang. Und dann muss man ja auch noch die Rechnung mit den USA machen. Der Friedensplan von Donald Trump, der beinhaltet die Rückgabe der Assets an Russland, damit dann Russland und die USA dicke Geschäfte machen können. Über all diese Machtkämpfe wollen wir heute sprechen.
Werbung.
Wir möchten euch heute das Weihnachtsangebot der Blätter für deutsche und internationale Politik empfehlen. Für alle, die sich für Politik interessieren, sind die Blätter Pflichtlektüre. Jeden Monat liefern sie 128 Seiten mit fundierten Analysen zum politischen Geschehen in Deutschland und der Welt. In der aktuellen Ausgabe beleuchtet die Klimaforscherin Friederike Otto, warum wir trotz der enttäuschenden Klimakonferenz in Brasilien nicht in Ohnmacht verfallen dürfen. Die Sozialwissenschaftler Tim Engartner und Daniel von Orloff weisen Wege aus der Bahnkrise und der Journalist Thomas Assheuer erklärt, was die völkische Rechte mit der Silicon Valley-Elite verbindet.
Die Blätter erscheinen im Eigenverlag und sind wirtschaftlich und redaktionell komplett unabhängig. Zum 70-jährigen Bestehen der Zeitschrift im kommenden Jahr und pünktlich zu Weihnachten gibt es die Blätter jetzt im Aktionsabo. Ihr bekommt die Blätter 1 Jahr lang gedruckt nach Hause, digital aufs Handy und obendrauf gibt's noch das USB-Archiv mit allen Blättertexten aus den vergangenen 70 Jahren. Das alles zum Aktionspreis. Und wenn ihr jetzt bestellt, erhaltet ihr noch vor Weihnachten die erste Blätterausgabe im komplett neuen Design, mit dem die Zeitschrift in ihr 70. Jubiläumsjahr startet. Empfehlenswert für alle, die fundierte Analysen schätzen oder 1 Jahr lang neue Einblicke und kritisches Denken verschenken wollen. Den Link zum Angebot findet ihr natürlich in der Episodenbeschreibung.
Die Europäische Union will die Ukraine weiter unterstützen. Das ist bitter nötig. In den kommenden 2 Jahren könnten der Ukraine rund 135 Milliarden Euro fehlen, wenn der Krieg weitergeht. Das scheint das Interesse der maßgeblichen EU-Entscheider zu sein. Also was tun? Sie wollen also, dass dieser Krieg doch nicht so schnell endet. Das kostet Geld. Am 3. Dezember veröffentlichte die EU-Kommission ein Statement, in dem es heißt: Um die finanzielle Widerstandsfähigkeit der Ukraine angesichts des anhaltenden russischen Angriffskrieges zu stärken, schlägt die Europäische Kommission heute 2 Lösungen vor. Um den Finanzierungsbedarf der Ukraine für den Zeitraum 2026 bis 2027 zu decken. EU-Darlehen und ein Reparationsdarlehen. So soll Geld also an die Ukraine in Form eines Darlehens fließen. Die Frage ist nur, woher kommt dieses Geld? Eine Option wäre eine Finanzierung, die sich auf den EU-Haushalt stützen würde, wie es im Kommissionsstatement heißt. Das ist jedoch ein Plan, der kaum durchsetzbar sein wird.
Die andere Option, die auch nicht gerade trivial durchzusetzen ist, wäre ein hochkompliziertes und rechtlich umstrittenes Reparationsdarlehen. Und darüber wird derzeit die ganze Zeit diskutiert. Ja, dabei, also nur um diese Option geht es eigentlich. Es geht darum, die in Europa eingefrorenen Vermögenswerte Russlands an die Ukraine weiterzureichen. Was sind das für Vermögenswerte? Nun, die russische Zentralbank verfügt über große Vermögen, die aber nicht allesamt in Russland liegen. Ein erheblicher Teil des russischen Vermögens, also des Staatsreichtums, liegt außerhalb der eigenen Grenzen und damit außerhalb des eigenen souveränen Zugriffs. Das ist jetzt nicht unbedingt ungewöhnlich. Die Bundesrepublik zum Beispiel verfügt über die zweitgrößten Goldreserven der Welt. Knapp die Hälfte davon lagert in Großbritannien und den Vereinigten Staaten. Da habt ihr vielleicht auch schon alle zu Hause mal mitbekommen, alle ein, zwei Jahre macht die Bild immer die große Aktion Hilfe. Unser schönes deutsches Gold, das liegt immer noch in den USA, das müssen wir jetzt endlich zurückholen. Ja? Aber eigentlich ist es relativ normal, dass Staaten Teile ihres Vermögens im Ausland liegen haben. Beispielsweise physisch, wie mit dem deutschen Gold, oder eben Zentralbankvermögen, das man als Russe in Europa investiert hat und das dort bei irgendwelchen Finanzinstituten liegt, aber formell natürlich russisches Eigentum ist. Das ist vollkommen normal, vorausgesetzt zwischen den Staaten existiert so ein gewisses Grundvertrauen, dass diese Eigentumswerte allgemein gültig sind.
Das bestand
Eigentumsrechte, Entschuldigung.
Ja, das bestand ja, dass Russland gute Geschäfte gemacht hat, jahrelang mit den westeuropäischen Staaten, ist bekannt, vor allem durch Rohstoffexporte. Und ein guter Teil dieser Einnahmen wurde direkt wieder im europäischen Ausland investiert. Wenn Russland mit Europa gehandelt hat, wurden Euros eingenommen, die wiederum in europäische Anleihemärkte gepumpt wurden, um dort Renditen zu erzielen. Diese Vermögenswerte, etwa in Form von Staatsschulden, kann Russland seit dem Februar 2022 nicht mehr nach Gutdünken benutzen. Sie liegen in Europa und sind zwar formell Russlands Eigentum, aber es ist Russland nicht möglich, diese Vermögenswerte zu bekommen. Die können ja nicht einfach vorbeikommen mit dem Geldkoffer und sagen, jetzt hätten wir mal gerne alles.
Nein, nicht nur nicht mit dem Geldkoffer, sondern normalerweise könnten sie ja sagen, überweist uns jetzt das Geld.
Richtig.
Wir haben uns vor vier Jahren haben wir europäische Staatsschulden gekauft. Die sind jetzt fällig, wir bekommen Geld plus Zinsen von euch zurück, überweist uns das mal. Das können die jetzt nicht machen.
Ja, genau. Und der andere Weg, meine ich, den gibt es ja auch nicht. Sie können ja schlecht hinfahren und holen, physisch. Sie sind also hier mit Frozen Assets konfrontiert, also mit eingefrorenen Vermögenswerten. In einem Papier des Recherchedienstes des EU-Parlaments aus diesem September lesen wir: Die meisten Vermögenswerte in der EU werden von Euroclear oder Euroclear verwaltet, einer großen internationalen Wertpapierverwahrungs- und Clearingstelle mit Sitz in Belgien, die somit dem belgischen und auch dem EU-Recht unterliegt. Als sie erstmals eingefroren wurden, handelte es sich bei den meisten russischen Staatsvermögen um Schuldverschreibungen in Form von Staatsanleihen. Aber ein großer Teil, bis zu 90%, ist inzwischen zu Bargeld geworden.
Genau, das war wie eben erklärt. Die Russen haben Bargeld bekommen für ihr Öl oder ihr Gas, haben das in europäische Anleihen gesteckt, Staatsanleihen zum Beispiel, und jetzt haben sie dafür wieder Bargeld oder hätten sie wieder Bargeld. Aber sie dürfen das ja nicht frei benutzen, das ist eingefroren. Und dieses Bargeld, das da nun eingefroren rumliegt, will die EU nutzbar machen, und zwar gegen Russland. Also russisches Vermögen gegen Russland nutzbar machen, und zwar wie folgt. Die Finanzinstitute, bei denen dieses Vermögen herumliegt, die sollen das Geld an die EU weiterreichen. Und die EU reicht es direkt weiter an die Ukraine, also gibt der Ukraine dieses Geld als Kredit. In einem Papier von vergangener Woche heißt es: Zur Finanzierung des Reparationsdarlehens würde die Union bei den Finanzinstituten die liquiden Mittel aufnehmen, die sich ansammeln. Ja? Also die EU nimmt das Geld, das jetzt ja gerade in Form von Bargeld vorliegt, und reicht es weiter. Das klingt jetzt verdächtig nach Enteignung, würde man so intuitiv denken, aber weit gefehlt, erklärt uns die EU-Kommission. Mit Enteignung hat das überhaupt nichts zu tun. Zitat: Es handelt sich hierbei um den Austausch der Vermögenswerte in der Bilanz des jeweiligen Finanzinstitutes, und zwar von liquiden Mitteln in Schuldtitel der Union. Ja, heißt also, die nehmen das Geld und kaufen dafür europäische Schulden, die extra für die Ukraine gemacht werden. Das heißt also, diese Bank hat das Recht, dass irgendwann die EU oder hat den Anspruch darauf, dass die EU dieses Geld zurückzahlen muss. Ja, dafür kaufen die quasi diese Schuldpapiere. Die EU wiederum bekommt dieses Bargeld und gibt es dann weiter. Und jetzt kommt der Clou. Ohne, Zitat, dass dies Auswirkungen auf die Verpflichtung der Finanzinstitute hat, nach Aufhebung der Sanktionen ihre Verbindlichkeiten gegenüber der russischen Zentralbank zu begleichen. Das heißt, die Finanzinstitute sollen das russische Geld, das bei ihnen liegt, an die EU herausrücken. Sie sind dadurch aber nicht von der Verpflichtung ausgenommen, eben jenes Geld, das sie ja gerade herausrücken, an Russland zurückzuzahlen. Ja, also wenn die EU-Sanktionen eines Tages auslaufen sollten, aus welchem Grund auch immer, müssen sie dieses Geld Russland zurückgeben.
Das müssen wir im Hinterkopf behalten. Die EU sagt selbst, die Verpflichtung der Finanzinstitute in zukünftigen Friedenszeiten das Geld an Russland zurückzugeben, ist nicht aufgehoben. Also man sagt hier nicht ein für alle Mal. Ja. Derzeit gelten Sanktionen gegen Russland. Das Geld darf nicht zurückgegeben werden. Aber wenn die Sanktionen eines Tages, aus welchem Grund auch immer, auslaufen, muss sofort gezahlt werden. Diese Finanzinstitute haben also ein Problem. Was, wenn sie nun das Geld unter dem Druck der EU-Kommission hergeben, es aber von der EU nie wiederbekommen? Dann bedeutet das Schulden in Höhe von hunderten Milliarden Euro für diese Institute, nicht für die EU. Man muss kein großer Russenfreund sein, um zu verstehen, wie unangenehm diese Vorstellung für die Finanzinstitute ist, allen voran die belgische Clearingstelle Euroclear.
Ja, also wir gehen das jetzt nochmal von vorne bis hinten durch. Die EU nimmt das Geld von den Banken und sie verspricht es eines Tages zurückzuzahlen. Dann wird das Geld an die Ukraine weitergegeben. Nur, wie soll dann die Ukraine das Geld zurückzahlen? Das Land ist ja offenkundig pleite ohne weitere ausländische Hilfe. Und die EU hat hier einen genialen Gedanken. Sie sagt einfach, naja, das wird irgendwann in der Zukunft von Russland zurückgezahlt. Denn Russland ist dazu verpflichtet. Russland hat den Krieg begonnen, ja, stimmt. Ist ja albern zu leugnen. Aber die EU sagt, ja klar, weil Russland den begonnen hat, bedeutet das automatisch, dass es auch Reparationen zahlen wird. Und zwar beruft sich die EU da auf internationales Recht, genauer gesagt auf einen Text der Vereinten Nationen, auf einen der Artikel über die Verantwortlichkeit von Staaten für völkerrechtswidrige Handlungen. Und dort lesen wir, der verantwortliche Staat unterliegt der Verpflichtung, volle Wiedergutmachung für den Nachteil zu leisten, der durch das völkerrechtswidrige Handeln verursacht wurde.
Und da wir ja wissen, wie wichtig Putin das Völkerrecht ist, ja, können wir davon schon mal ausgehen, dass er das nicht zurückzahlen wird.
Ja.
Ja, also das ist ja auch, ja, gut, wir machen mal weiter. Darauf beruft sich dann die EU und erklärt, dieses Darlehen würde von der Ukraine zurückgezahlt, sobald sie die fälligen Reparationen von Russland erhält, auf die sie einen Rechtsanspruch hat. Sobald Russland seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine beendet und das Land für die durch diesen Krieg verursachten Schäden entschädigt, wird die Ukraine ihre Schulden an die Union zurückzahlen. Die Union wird ihre Kredite bei den Finanzinstituten zurückzahlen und diese Finanzinstitute werden ihre Verbindlichkeiten gegenüber der russischen Zentralbank begleichen. Also darauf sollen die Finanzinstitute hoffen, dass das genau diese argumentative Kette in der Realität auch nimmt.
Und wie realistisch es ist, wollen wir gleich besprechen. Aber erst einmal muss man ganz klar festhalten, dass ist eine völlige Enteignung dieser russischen Assets. Ja, also wenn man sich jetzt nicht ganz doof stellt zumindest, denn es gibt ja zwei Möglichkeiten. Ja? Also die EU sagt, wenn Russland am Ende des Krieges Reparationen leistet, dann kommt eben dieser Betrag in Form der eigenen Assets zurück. Also zum Beispiel jetzt gerade denkt man drüber nach, 185 Milliarden Euro, die bei Euroclear liegen, an die Ukraine weiterzugeben. Und die EU sagt jetzt quasi, ja, ihr lieben Russen, wenn ihr diese Assets zurückbekommen wollt, müsst ihr einfach nur vorher 185 Milliarden Euro an die Ukraine in Form von Reparationen überweisen und dann bekommt ihr auch eure Assets zurück. Das ist die eine Möglichkeit. Dann sind die bei null. Dann überweisen die 185 Milliarden Euro an die Ukraine und bekommen 185 Milliarden Euro zurück. Die zweite Option lautet, Russland überweist keine Reparation, weigert sich, die zu zahlen, und dann sollen die Sanktionen einfach weitergehen. Und dann gibt es auch nicht zurück. Dann wäre Russland auch bei Null. So oder so wäre der Wert dieser Schuldtitel damit weg. Ja, die EU sagt einfach, nein, wir enteignen euch nicht. Wir verleihen nur euer Geld weiter und ihr bekommt zurück unter der Bedingung, dass ihr genau denselben Betrag in Reparationen zahlt. Aber das ist ja eine totale Augenwischerei. Also wie gesagt, wir wollen uns hier auf keine Seite schlagen. Es geht nicht darum, hier Russenfreundschaft irgendwie an den Tag zu legen, dass wir sagen, Mensch, uns tut der Putin so leid, wenn seine schönen Zentralbankguthaben verschwinden oder so. Geschenkt, mir völlig wurscht. Aber es ist einfach objektiv Enteignung. Das kann man einfach überhaupt nicht leugnen. Es bedeutet, dass Russland diese Guthaben im Euroraum nie wieder sieht, außer es werden genauso hohe Reparationen an die Ukraine geleistet.
Jetzt kann man natürlich auch einwenden, naja, warum denn auch nicht enteignen? Geschieht ihm ja ganz recht. Das ist ja jetzt eine Frage der Gerechtigkeit, die dann ins Spiel kommt. Nur muss man hier die Konsequenzen im Ganzen sehen. Also wenn die EU und die Institute, die da dranhängen, beziehungsweise von der EU unter Druck gesetzt werden, sich zu einem solchen Schritt der Enteignung entscheiden, dann hat das natürlich Auswirkungen auch auf ganz viele andere Länder, die hier ihre Assets liegen haben, in Belgien oder sonst irgendwo, weil die sagen, ach so, die gehen also über Eigentumsrechte hinweg, wenn es ihnen passt, dann müssen wir auch sehen, dass wir unser Geld da abziehen. Also das hat ja schon auch internationale Konsequenzen, wenn man das missachtet.
Absolut, und das wissen die ja auch. Ich meine, seit Jahren denken die drüber nach eigentlich schon und wirklich seit einem Dreivierteljahr ganz, ganz aktiv denken die darüber nach, wie können wir die russischen Assets nutzbar machen. Und was sie ja schon gemacht haben, ist Zinserträge aus diesen Assets zu nehmen und die an die Ukraine zu geben. Das war ja schon ein relativ starker Schritt, muss man sagen. Und aber vor dem, was sie jetzt machen, haben sie immer zurückgeschreckt, weil sie selbst wussten, das wäre ein beispielloser Schritt. Das würde die Rechtssicherheit in Europa gewissermaßen zur Disposition stellen für ausländische Investoren. Das ist eine verdammt riskante Sache. Und wenn irgendwann wieder Frieden ist und man eines Tages wieder Geschäftsbeziehungen aufnimmt, vielleicht sogar zu Russland wieder aufnimmt, dann stehen die unter einem Stern, den man sich gar nicht ausmalen mag. Das hat schon seinen Grund, warum die sich das seit Jahren nicht trauen und warum die auch jetzt gerade darum so streiten und warum die so eine absurde Konstruktion sich schaffen.
Ja, man will deshalb nicht von Enteignung sprechen. Man denkt sich eine solche Konstruktion aus und behauptet dann einfach, das ist keine Enteignung. Denn formell bleibt das russische Eigentumsrecht ja unangetastet, aber Russland bekommt sein Geld nur zurück, wenn es genauso viel Geld an die Ukraine zahlt. Ja, das ist ja dann vollkommener Irrsinn. Man stelle sich mal vor, ich würde Geld von Ole konfiszieren und sagen, ja, du wurdest nicht enteignet, du musst nur einer dritten Partei genauso viel Geld geben, wie ich dir genommen habe, und dann kriegst du dein eigenes Geld wieder zurück. Genau so lesen sich aber die Statements der EU-Entscheidungsträger. Auch der Bundeskanzler Friedrich Merz argumentierte vergangene Woche so in der FAZ. Wir haben als Europäer gemeinsam beschlossen, dass die Vermögenswerte der russischen Zentralbank eingefroren bleiben, bis Russland die Ukraine für die Schäden des Krieges entschädigt. Genau so wollen wir es handhaben. Wir beschlagnahmen nicht und wir rühren russische Forderungen nicht an. Klar, also mit Beschlagnahmung der Forderung hat das jetzt gar nichts zu tun.
Nee, überhaupt nicht. Eigentlich ist es wirklich so, die EU zäumt das Pferd von hinten auf. Sie setzt einfach Reparationszahlungen voraus, die ja eigentlich erst noch verhandelt bzw. von internationalen Gerichten beschlossen werden müssten. Und diese ausgedachten Reparationen verrechnet die EU einfach mit den eingefrorenen russischen Vermögen, die jetzt als Kredit an die Ukraine weitergegeben werden sollen über ein, zwei Ecken. Aber jetzt ist ja wirklich die Frage, ist das realistisch? Derzeit sieht es gut aus für Russland oder zumindest besser als für die Ukraine, wenn wir einfach nur auf die militärische Lage gucken. Ist es dann unter diesen Bedingungen wirklich denkbar, dass Russland Reparationen leistet? Also man kennt das natürlich, ja, ein auf dem Schlachtfeld unterlegenes Land, das einen Krieg begonnen hat, muss Reparationen leisten. Man denke zum Beispiel an den Versailler Vertrag. Ja, das ist so gang und gäbe, dass es passiert. Aber dass Russland nach einem zukünftigen Friedensschluss, der den eigenen Zielen Genüge tut, von außen diktierte Reparationszahlungen leistet, das ist vollkommen unrealistisch. Und wahrscheinlich wird genauso eine Forderung seitens der Ukraine in einem potenziellen Friedensschluss ausgeschlossen sein. Darauf deuten zumindest die derzeit verfügbaren Dokumente hin.
Ja, In Trumps 28-Punkte-Plan vor wenigen Wochen stand genau das. Dort war zu lesen: Alle an diesem Konflikt beteiligten Parteien erhalten vollständige Amnestie für ihre Handlungen während des Krieges und erklären sich damit einverstanden, in Zukunft keine Ansprüche geltend zu machen oder Beschwerden zu prüfen. Das würde dann jedoch bedeuten, dass die Ukraine keine Reparationen bekommt und die EU auch dann den EU-Kredit nicht getilgt bekommt. Ja, also das Geld fließt dann nicht an die EU zurück. Ja. Das wiederum heißt, dass die EU gegenüber den Banken in Rückzahlungsschwierigkeiten gerät und damit auch die Finanzinstitute, die verpflichtet sind, das Geld ja an Russland zurückzuzahlen, sobald die Sanktionen auslaufen.
Gut, die EU stellt sich nun auf folgenden Standpunkt. Die sagt einfach, die Sanktionen bleiben so lange aufrechterhalten, bis Russland von sich aus Reparationszahlungen leistet oder dazu gezwungen wird. Nur, wie will man das eigentlich praktisch machen? Also wenn man sich wirklich vorstellt, die Ukraine unterschreibt einen Friedensvertrag und in ihm steht drin, wir haben keine weiteren Ansprüche an Russland. Klar, das werden die nicht gerne unterschreiben, aber es kann sein, dass sie es müssen, weil es gerade schlecht für sie aussieht. Ja? Wie soll die EU denn unter dieser Bedingung genau auf diese Reparationszahlungen pochen, auf die selbst die Ukraine formell verzichtet? Und wie will man dann damit weitere Sanktionen legitimieren?
Das man wird doch in Washington begeistert davon sein.
Ja, da kommen wir später nochmal. Ja. Da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Aber bleiben wir mal in der EU, denn die hat ja ein Problem. Wenn sie ihre Sanktionen legitimieren will, dann wird es langsam schwierig. Denn die Sanktionen können ja nur immer weiter verlängert werden, wenn alle Mitgliedstaaten dafür stimmen. Und das ist unrealistisch. Stichwort Ungarn insbesondere. Und mit solchen Ideen wird sich Ungarn nicht mehr abspeisen lassen in Zukunft.
Ja, im Übrigen ist ja auch diese Zerstrittenheit ein Grund dafür, warum man nicht sagt, wir müssen jetzt nochmal gemeinschaftlich uns verschulden, um die Ukraine zu unterstützen. Also wir wissen, das wäre an sich mit Geld möglich und lösbar und das Geld wäre an sich auch da, wenn der politische Wille ein einheitlicher wäre. Das ist aber de facto nicht der Fall. Und dann gibt es noch so einen gewissen Gerechtigkeitsfuror, dass man sagt, nee, das muss jetzt aber genau so ausgerechnet werden, dass jetzt endlich die Russen dafür bezahlen. Aber man könnte ja jetzt, wenn man sagt, wir müssen jetzt dringend unterstützen, erstmal das über eine gemeinschaftliche Verschuldung nochmal machen, bevor man diese Konstrukte bastelt, die aber dann allen nicht recht sind. Aber das kriegt man ja gar nicht mehr hergestellt. Also das ist wirklich wirklich erstaunlich, wie zerfasert alles ist bei gleichzeitiger Wiederholung von Maximalforderungen, die unrealistisch sind, oder?
Genau. Und man hat innerhalb der EU keine Einigkeit darüber, was zu tun ist. Und deshalb nimmt man immer mehr Zulauf zu solchen wirklich außergewöhnlichen Mitteln der Politik. Also dass man sagt, wir tasten de facto, auch wenn wir es versuchen zu verschleiern, aber dass man sagt, wir tasten hier wirklich das Privateigentum und seine Geltung an, ist ein unglaublicher Schritt. Und das wird natürlich auch gegen Ungarns Willen passieren, aber das ist das, was da eventuell demnächst beschlossen wird.
Ja.
Oder was man beschließen will, ja.
Ungarn hat ja schon klargestellt, dass man zukünftigen Sanktionspaketen nicht zustimmen will. Eventuell könnten die Sanktionen daher schon, bitte?
In Ungarn will man das nicht.
Ja, in Ungarn, ja. Eventuell könnten die Sanktionen daher schon im Krieg auslaufen und nicht erst danach. Dann müssten die Assets sofort zurückgezahlt werden, was ein riesiges Problem für Euroclear wäre, also für das belgische Unternehmen, das derzeit die meisten eingefrorenen russischen Assets verwaltet.
Ja, aber Thema Politik mit außergewöhnlichen Mitteln, auch darauf hat man in der EU-Kommission eine praktische Antwort. Man versucht derzeit nämlich mit so einer Art Notfallgesetzgebung dafür zu sorgen, dass Ungarns Veto gegen die Sanktionen in Zukunft verhindert werden könnte. Und zwar will man sich auf Artikel 122 des EU-Vertrags berufen, der eigentlich nur für besondere Notfälle von Mitgliedstaaten gilt und nicht für Krisen anderer Staaten. Und dann braucht man nur eine qualifizierte Mehrheit und nicht mehr die Mehrheit aller EU-Mitgliedstaaten. Man nimmt also ein Artikel, der eigentlich für ganz was anderes gedacht ist, ja, also für ökonomische Verwerfungen innerhalb der Europäischen Union, zum Beispiel durch Naturkatastrophen, ja. Also auf diesen Artikel will man sich berufen, um so eine Notfallgesetzgebung ins Leben zu rufen, sodass man in Zukunft nicht mehr auf Ungarn angewiesen ist. Wir sehen also schon, wie verzweifelt die Versuche der Europäischen Union sind, all das rechtlich einwandfrei über die Bühne zu bekommen. Eine abenteuerliche Auslegung von Gesetzestexten jagt die nächste. Man versucht, das Recht so zu biegen, dass es zur gesteckten Mission passt. Man versucht, mit windigen Tricks Geld zu mobilisieren, um die Ukraine zu unterstützen, in der Hoffnung, dass dann eine Niederlage Russlands folgt. Ja? Und dann wäre es natürlich ideal, wenn tatsächlich Reparationszahlungen kommen. Dann würde das alles ganz entspannt getilgt werden. Oder aber die nächste Kommission in ein paar Jahren wird erst mit den rechtlichen Konsequenzen des Handelns von heute konfrontiert. Und in der Zwischenzeit versucht man, den Krieg so zu gewinnen, wie man es gerne hätte. Was ist aber, wenn all das nicht aufgeht? Was ist zum Beispiel, wenn die EU es nicht schafft, Ungarns Veto zu unterbinden? Ja, wenn die Sanktionen demnächst auslaufen, was passiert denn dann?
Dann muss Euroclear seine Verbindlichkeiten gegenüber Russland zurückzahlen, ohne das entsprechende Geld zu haben. Wir sprechen hier wohlgemerkt von 185 Milliarden Euro. Euroclear ist höchst bedeutsam für das Finanzsystem der Eurozone. Dementsprechend groß ist das Risiko nicht nur für das einzelne Unternehmen oder für Belgien. Aber auch klar ist, dort hat man am meisten Angst. Man hat Angst davor, dass belgische Assets in Russland eingefroren werden könnten. Man hat keine Lust auf eine heimische Finanzkrise und man hat Angst vor Attacken auf einzelne Entscheidungsträger. Der belgische Premierminister Bart De Wever lehnt die Herausgabe des Geldes daher ab. Er meint, sein Land werde die Folgen auf ewig spüren und fügte hinzu, das scheint mir eine ziemlich lange Zeit zu sein.
Ja. Und was sagt die EU daraufhin? Nun, die versucht nun Belgien zu versichern, dass im Falle einer Aufhebung der Sanktionen und der Notwendigkeit der Rückzahlung die Risiken zwischen den Staaten gerecht verteilt werden. Nur wie soll das genau technisch gehen? Bislang ist immer noch keine befriedigende Antwort darauf gefunden worden. Und auch da ist dann die EU-Kommission innovativ geworden und fragte vergangene Woche die EZB, ob die nicht im Notfall einspringen könnte, um für das Geld, das dann fehlen würde, aufzukommen. Aber das war selbst Christine Lagarde zu heikel. Ja, also ich meine, die EZB hat ja die letzten Jahre ganz viel außergewöhnliche Geldpolitik getrieben, ja, um die EU immer wieder zu unterstützen, zum Beispiel während Corona, aber auch schon vorher, ja, unter Mario Draghi hat man ganz viel so Finanzpolitik gemacht, die nah an der Grenze zur monetären Staatsfinanzierung war. Und hier hat aber wirklich Lagarde gesagt, okay, das ist jetzt wirklich zu krass, das geht gegen mein Mandat, das mache ich nicht. In der Financial Times war zu lesen, nach dem Plan der Europäischen Kommission würden die EU-Länder staatliche Garantien bereitstellen, um sicherzustellen, dass das Rückzahlungsrisiko für das Darlehen an die Ukraine geteilt wird. Beamte der Kommission sagten jedoch, dass die Länder in einer Notsituation nicht in der Lage wären, das Geld schnell aufzubringen, was die Märkte unter Druck setzen könnte. Die Beamten fragten die EZB, ob sie als Kreditgeber der letzten Instanz für die Euroclear Bank fungieren könne, um eine Liquiditätskrise zu vermeiden. Die interne Analyse der EZB kam zu dem Schluss, dass der Vorschlag der Kommission einer direkten Finanzierung der Regierungen gleichkäme, da die Zentralbank die finanziellen Verpflichtungen der Mitgliedstaaten übernehmen würde.
In der Öffentlichkeit hacken alle auf Belgien ein, aber in Wahrheit haben auch die anderen Institutionen und Regierenden nur wenig Lust darauf, Verantwortung für diesen tollkühnen Plan zu übernehmen.
In Frankreich und Deutschland stellt man sich auch ein bisschen doof, ne? Also in Frankreich zum Beispiel will man jetzt gar nicht sagen, wie viel Assets genau rumliegen, beruft sich da quasi aufs Bankgeheimnis. Auch in Deutschland weiß man es gar nicht so genau, wie viel Geld da eigentlich rumliegt. Also auch in Deutschland liegen da schon noch so ein paar Milliarden auf jeden Fall rum, die sicherlich eher helfen als schaden würden. Aber eigentlich findet man es so ganz praktisch, dass nur dieses eine Land quasi den absoluten Großteil, ja 185 von geschätzt 210 Milliarden liegen in Belgien rum. Und das findet man natürlich super, dann auf den einfach rumzuhacken.
In der EZB wird man unter anderem auch deshalb skeptisch sein, weil man ja gerade versucht, für ausländische Anleger attraktiver zu werden. Schon im Sommer hat Christine Lagarde vom Global Euro Moment gesprochen und den Anspruch angemeldet, den Dollar als Weltwährung in Zukunft anzugreifen. Also das ist genau der Punkt. Das Versprechen des digitalen Euros war ja auch, eine Zahlungsinfrastruktur bereitzustellen, die nicht von Amerika aus kontrolliert wird. Das Angebot der EU an ausländische Investoren sollte sein, dass ihr Geld sicher ist in Europa. Das verträgt sich jedoch schlecht damit, dass unliebsame Regierungen nun de facto enteignet werden. Hier kommen sich zwei europäische Ansprüche in die Quere. Einerseits will man mittel- bis längerfristig zu einer eigenständigen Imperialmacht mit globaler Leitwährung werden. Andererseits will man dafür erst einmal Russland klein bekommen, um keine Gefahr im eigenen Hinterhof zu haben.
Und dabei kommt die EU dann auch, du hast es angesprochen, Wolfgang, in Konflikt mit den USA und Donald Trump. Denn die Amerikaner haben ja ganz eigene Pläne, was mit dem russischen Geld passieren soll. Wir zitieren noch einmal aus dem 28-Punkte-Plan der Amerikaner, der Ende November veröffentlicht wurde. Zitat, Punkt 14. Die eingefrorenen Gelder werden wie folgt verwendet. 100 Milliarden US-Dollar der eingefrorenen russischen Vermögenswerte werden in die von den USA geleiteten Bemühungen zum Wiederaufbau und zur Investition in der Ukraine investiert. Die USA erhalten 50% der Gewinne aus diesem Vorhaben. Europa wird weitere 100 Milliarden US-Dollar hinzufügen, um die für den Wiederaufbau der Ukraine verfügbaren Investitionsmittel zu erhöhen. Die eingefrorenen europäischen Gelder werden freigegeben. Der Rest der eingefrorenen russischen Gelder wird in ein separates amerikanisch-russisches Investitionsvehikel investiert, das gemeinsame Projekte in bestimmten Bereichen durchführen wird. Dieser Fonds soll die Beziehungen stärken und gemeinsame Interessen fördern, um einen starken Anreiz zu schaffen, nicht in den Konflikt zurückzufallen. Ja, also der Dealmaker Donald Trump guckt mal wieder, wie schafft man es, nochmal Geld für die USA aus diesem Friedensschluss rauszuholen. Und das beißt sich jetzt natürlich mit dem, was Europa davor hat.
Ja, man wartet ja einfach nur noch auf so einen Punkt, dass da steht. Und außerdem muss Deutschland einen Trump Tower in St. Petersburg errichten. Also ja. Das könnten die auch noch da reinschreiben. Mittlerweile werden schon wieder andere Pläne diskutiert, die nicht öffentlich vorliegen. Ob obige Punkte dann in den derzeitigen Verhandlungen enthalten sind, das wissen wir jetzt nicht. Klar ist jedoch, die Trump-Regierung will die russischen Assets vor allem nach Amerika bringen. Russland soll unter amerikanischer Führung in der Ukraine investieren. Schwiegersohn Kushner ist ja auch schon sehr umtriebig da, vermutlich geht es da um Golfplätze oder so, aber auch soll es ja um gemeinsame amerikanisch-russische Projekte gehen oder wahrscheinlich direkt mit Familie Putin und Trump gemeinsam irgendwas. Trump schwebt einen, eigentlich könnte man sagen, erneute Wandel durch Handelpolitik vor, bei der man Kriege verhindert, indem ökonomische Abhängigkeiten bewusst eingegangen werden. Wir wollen hier nicht bewerten, wie erfolgsversprechend das ist, aber offenkundig hat man in den USA und in der EU völlig verschiedene Ideen, was man mit diesem russischen Vermögen so machen kann. Wenn die Europäer trotzdem versuchen würden, das Geld zu konfiszieren, dann gäbe das nicht nur Ärger mit Putin, sondern würde die derzeit angeschlagenen Beziehungen zu Amerika weiter verschärfen.
Wir bleiben an diesem Thema dran. Nun zum Abschluss noch ein paar Veranstaltungshinweise. Am 17. Dezember bin ich in Potsdam, um über die Kriegstüchtigkeit zu sprechen. Die Links stehen natürlich wie immer in der Episodenbeschreibung.
Ich bin am 11.12. in Koblenz, da geht es um Heinrich Böll, und am 13.12. in Bonn, dort wird der Film Kein Land für Niemand gezeigt. Hier zum Schluss noch einmal der Hinweis auf die Blätter für deutsche und internationale Politik. Schaut da mal rein. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld.
Prosit!